Gesundheit ist, finde ich, die Grundlage für alles. Jeder Eingriff auf das Gesundheitswesen ist Eingriff auf die Menschlichkeit. Gerade in Konflikten, wo die Not am größten ist, darf das nicht passieren.
Wer hilft den Helfenden? Diese Frage drängt sich spätestens seit ein paar Jahren auf. Denn durch den enormen Anstieg von bewaffneten Konflikten auf der Welt geraten noch immer wieder die Menschen in Gefahr, die für andere in der größten Not da sind. Rettungssanitäter, Ärztinnen und weitere Menschen aus dem Gesundheitswesen. Menschen, die anderen helfen wollen und dafür immer häufiger mit dem eigenen Leben bezahlen müssen. Außerdem werden vermehrt Rettungsfahrzeuge und Krankenhäuser während Kampfhandlungen getroffen. Dabei ist das humanitäre Völkerrecht eigentlich eindeutig. Zugang und die Versorgung der Bevölkerung muss gewährleistet werden. Medizinisches Personal, Rettungswagen, Hilfskräfte und Zivilschutzorganisationen müssen geschützt werden. Für uns ist klar, so kann es nicht weitergehen. Das steht auch für Dr. Hannah Kade fest. Er ist nicht nur Chirurg und Gesundheitsberater beim DRK, sondern setzt sich im Rahmen der Healthcare in Danger Kampagne des IKRK auch für den Schutz von humanitären und Infrastruktur im Gesundheitswesen in bewaffneten Konflikten ein. Über sein Leben und sein Engagement wollen wir heute in der dritten Folge der zweiten Staffel Cut-Modus gemeinsam sprechen. Ich bin Marius und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Hannah. Schön, dass du hier bist. Ich habe gesehen, dass du vor kurzem eine Rede bei der UN gehalten hast. Worum ging es da?
Erstmal vielen Dank, Marius, für die Einladung und dass du und das DRK dieses Thema highlightest. In Bezug auf die Rede vor der UN-Generalversammlung, die Veranstaltung fand im Rahmen der neuen Initiative vom IKRK statt, die International Humanitarian Law oder die internationale humanitäre Völkerrecht stattfindet. In meiner Rede habe ich das Thema Healthcare in Danger in den Mittelpunkt gestellt, also Schutz vom medizinischen Personal, Krankenhäuser, Patienten in Konfliktgebieten, aber auch in Notsituationen generell. Ich habe dabei meine eigene Erfahrung aus Syrien zurückgegriffen und betont, dass die Genfer Konventionen zwar diesen Schutz garantieren, aber in der Realität nicht so oft respektiert werden. Mein Ziel von der Rede genau war, mehr Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen und so ein paar Impulse mitzugeben.
Jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, wo ich sofort einhaken könnte. Vielleicht so als Überbau das Wichtigste. Kannst du einmal erklären, was sind die Genfer Konventionen?
Wichtige Frage, Marius. Also die Genfer Konventionen sind vier und die sind die Regeln von den bewaffneten Konflikten. Und die sind unter der Umbrella von dem internationalen humanitären Völkerrecht. Also ganz kurz, die erste Konvention geht es um den Schutz von Verwundeten im Feld. Die zweite Konvention geht es um den Schutz von Verwundeten auf dem See. Die dritte Konvention geht es um die Behandlung von Kriegsgefangenen. Und die vierte geht es um den Schutz von Zivilpersonen.
Danke für die Zusammenfassung. Was ich mich natürlich jetzt frage, ist, wie kommt man dazu, vor der UN zu sprechen? Das ist ja irgendwie eine ganz große Ehre, kann ich mir vorstellen. Wie bist du da hingekommen?
Ja, natürlich ist es eine besondere Veranstaltung, eine besondere Opportunity war für mich. Mhm. Ich wurde vom IKRK als individuelle Experte und Advocate eingeladen, da ich seit längere Zeit über dieses Thema Advocacy-Arbeit mache. Gleichzeitig habe ich auch das Deutsche Rote Kreuz in meiner Funktion als Gesundheitsberater vertreten. Diese Kombination war sehr wertvoll, weil ich einerseits praktische Einblicke und praktische Erfahrung aus meiner Arbeit im Feld mitgebracht habe und andererseits die internationale rechtliche Perspektive vom IKRK auch vertreten konnte.
Also du hast quasi die Praxiserfahrung und diesen theoretischen Überbau, den du so mitbringst. Da würde ich ganz gerne ja quasi jetzt in deine Lebensgeschichte einsteigen. Was bringst du für praktische Erfahrungen mit? Du hast ja gerade schon eingehend gesagt, du kommst ursprünglich aus Syrien. Wie bist du aufgewachsen und wie ist dein Leben so verlaufen?
Ja, also wie du sagst, ich bin in Syrien, in Aleppo geboren und aufgewachsen. In meiner Familie, meine Mutter war selbst immer so ehrenamtlich engagiert, unter anderem mit der SOS Kinderdorf ehrenamtlich aktiv war. Und das hat mich so geprägt, dass ich, seitdem ich Jugend war, so ehrenamtliche Arbeit mitzumachen und Situationen, wo ich anderen Leute helfen konnte. Und dabei kam ich zu den syrischen arabischen Roten Halbmond als freiwilliger jugendlicher Mitarbeiter.
Wie alt warst du denn?
Ich war 16.
Okay, ja. Also sehr, sehr jung.
Ja.
Und wenn man sich jetzt deine Tätigkeiten, deine Vita anschaut, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dieses, zum einen, du bist ja auch Chirurg im Spreewald. Spreewald, genau. Und also, wenn man sich so dein Leben anguckt, du hilfst Menschen ganz viel, sowohl chirurgisch, also medizinisch, aber auch in so einem rechtlichen Rahmen. Du hast gesagt, es kam viel von deiner Mutter, vielleicht auch diese Werte vorgelebt hat. Weißt du noch, wann das erste Mal du das Gefühl hattest, ich setze mich gerade für jemand anderes ein und das fühlt sich irgendwie gut an?
Ja, ich kann an eine Situation erinnern. Ich hatte mit 16 oder 17 habe ich meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht bei dem Roten Halbmond. Und danach, kann ich nicht genau erinnern, aber nach ein paar Wochen oder Monaten konnte ich jemandem auf der Straße helfen. Und,
also es gab einen Unfall, oder?
Ich war bewusstlos auf der Straße und konnte ich ihm helfen, bis der Rettungsdienst gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt jemandem richtig geholfen. Und es war natürlich super, super Gefühl. Und dachte ich, okay, wenn ich weitermachen kann, das hat ein sehr super Zufriedenheitsgefühl.
Ja. Also würdest du auch sagen, das ist das, was dir das so ein bisschen gibt? Also dieses etwas Gutes zu tun, diese Zufriedenheit und auch diese Wertevermittlung vielleicht, die aus deiner Familie dann kam. Deshalb machst du das. Menschen machen ja auch andere Berufe als das.
Ich denke, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die ehrenamtliche Engagement und die Medizin. Natürlich beide helfen Menschen, aber einer ist ehrenamtlich aus Motivation, aus Gründen, die man seine Freizeit bei Menschen helfen verbringen möchte. Aber Medizin natürlich auch helfen, aber ist eher Arbeit, Job. Natürlich hat man andere Motivation als ehrenamtlich, aber beiden gehen Richtung Menschen helfen.
Ja.
Und in viele verschiedenen Punkte in meinem Leben gab ein Zusammenhang zwischen ehrenamtlich und Medizin. Aber ja, wie du sagst, generell finde ich mein Berufsleben und mein Freizeitsleben gehen um Menschen helfen.
Genau.
Ja.
Hast du noch Geschwister? Haben die ähnliche Karrieren gemacht wie du oder sind die in die Wirtschaft gegangen? Oder?
Ich habe einen Bruder, der auch ehrenamtlich mit dem syrischen Roten Halbmond sehr aktiv war. Und er ist auch in Deutschland aktuell. Er ist auch ehrenamtlich mit dem DAK, aber nicht so als hauptberuflich. Er ist in der Pharmaindustrie tätig. Genau.
Okay.
Aber ab und zu mal in seiner Freizeit engagiert sich auch ehrenamtlich.
Wie war das dann für dich, als du, hast du es ja gerade schon gesagt, du bist dann zu unserer syrischen Schwestergesellschaft, zum syrisch-arabischen Roten Halbmond gegangen und hast dort, als du 16 warst, schon angefangen, dich da zu engagieren, was ja auch schon sehr beeindruckend ist. Was hast du damals da genau gemacht, außer Erste Hilfe?
Also mit dem syrischen Roten Halbmond habe ich ungefähr 10 Jahre Erfahrung. Es hat angefangen mit Erste Hilfe, wie ich gesagt habe, ich habe Erste-Hilfe-Kurs selber gemacht und dann war ich Ausbilder. Dann habe ich die Erste-Hilfe-Gruppen geleitet. Nachdem ich Arzt geworden bin, habe ich ein paar medizinische Zentren gegründet in ländlichen Gebieten und geleitet. Danach kam der Krieg, dann war ich mehr engagiert in andere so sensible medizinische Situationen. Natürlich haben wir auch medizinische Hilfe in Krisengebieten geleistet. Öfter waren wir die Ersten, die vor Ort sind oder waren. Und die Situation hat uns definitiv gebraucht als ehrenamtliche syrische Halbmond-Freiwilligen. Ich muss auch erzählen, dass neben meinem Roten Halbmond-Erfahrung war ich auch aktiv mit der WHO, mit der World Health Organization oder Weltgesundheitsorganisation. Ich habe das Büro in Aleppo in Syrien gegründet, danach über 3 Jahre mit aufgebaut und ein Team.
Welcher Zeitraum war das ungefähr?
Das war 2013 bis 2016. Ja.
Mitten in dem Konflikt, ja.
Genau, und diese Erfahrung hat mir auch sehr gezeigt, wie wichtig es ist, so Strukturen zu schaffen, die auch in Krisen funktionieren und die Leute helfen. Also es war parallel mein Job als Arzt, mein ehrenamtliches Engagement mit dem syrischen Roten Halbmond und auch meine Arbeit in der WHO-Büro. Das war parallel alles während dem Konflikt.
wie schafft man das, das dann voneinander zu trennen? Oder fließt das alles ineinander über und es ist auch in Ordnung? Also gerade auch in so einer sehr krassen Drucksituation, wo viel ja, Bedarf ist, wo viel menschliches Leid ist, ist es dann auch manchmal egal, in welcher Funktion man gerade was macht.
Also war nicht ganz egal. Also ich kann so erzählen, ich war unter der Woche tagsüber in dem WHO-Büro. Mhm. Und dann nachmittags, abends habe ich meine Zeiten im Krankenhaus verbracht. Als Assistentarzt war ich da. Und am Wochenende war ich ehrenamtlich mit dem syrischen Halbmond aktiv. Also ich war die ganze Woche immer aktiv. Und ich glaube, das war, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, dass das eine von der Ursachen, die ich nicht deprimiert war oder nicht negative Gedanken bekommen habe, weil ich war sehr aktiv und immer von einer Aktivität zueinander. Und das hat mir sehr geholfen, mental auch sehr geholfen. Mhm.
Ja, das finde ich einen super spannenden Punkt, den du sagst. Das berichten viele oder einige von den Gästen, mit denen ich hier spreche, dass es manchmal, auch wenn man sich mit sehr schwierigen oder sehr ja, leidvollen Themen auseinandersetzt, gerade dieses Proaktive, das einem dann mehr gibt oder mehr Kraft gibt, mehr Zuversicht gibt, als wenn man ohnmächtig das einfach nur beobachtet, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Aber an der Stelle würde mich trotzdem interessieren, schaffst du es auch mal abzuschalten? Also es klingt ja wirklich nach einem wahnsinnig krassen Pensum an die ganze Zeit und dann bist du an deinem Wochenende noch mit Ehrenamt, jetzt sitzt du bei mir hier, redest darüber. Also du bist ja ständig die ganze Zeit damit beschäftigt. Machst du auch mal irgendwas, was nicht Menschen helfen ist, quasi?
Also natürlich.
PlayStation spielen oder keine Ahnung.
Nein, natürlich. Ich muss das unterscheiden zwischen der Zeit in Syrien und die Zeit jetzt hier in Deutschland. Also in Syrien, ehrlich zu sagen, hatte ich nicht die Idee oder die Gedanken oder die Zeit daran zu denken, dass ich so Urlaub oder Freizeit zu nehmen. Mhm. Ich war auch sehr froh, dass ich sehr engagiert war und ich war froh, die Ergebnisse meiner Arbeit oder die Arbeit von meinen Kollegen zu sehen. Aber jetzt natürlich in Deutschland, ich bin immer noch engagiert und aktiv, aber natürlich nehme ich meine Zeit, meine Freizeit, meinen Urlaub ein bisschen eingeschränkt, weil ich nutze manchmal meinen Urlaub für andere Aktivitäten.
Um bei der UN zu reden zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber ja, natürlich achte ich immer darauf, dass ich die Zeit für meine Gesundheit auch nehme.
Und gab es auch mal, als du in Syrien auch in dieser Hochphase warst, auch mal dann den einen oder anderen Moment, wo du dachtest, es geht einfach nicht mehr, ich bin einfach ausgelaugt, ich bin ausgepumpt, oder hast du da wirklich komplett durchgezogen?
Ich kann so an einen Moment erinnern, dass ich so wahrscheinlich in der letzten Zeit, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, dass ich gedacht habe, okay, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Jetzt muss ich was anderes machen, muss ich auf mein Leben achten, auf meine Karriere als Arzt, als Chirurg. Und da kam die Idee oder kam mir das Gefühl, dass ich so einen Schritt in meiner Karriere weitermache. Mhm. Und habe ich dann gedacht, okay, dass ich nach Deutschland komme, habe ich fürs Visum beantragt und habe ich geplant, dass ich nach Deutschland komme, damit ich meine Karriere weitermache. Und ich glaube, die Motivation war, weil ich wollte noch etwas für mich tun und gleichzeitig, wie gesagt, habe, weil ich dachte, dass ich alles gemacht habe, was ich gemacht werden konnte. Mhm. Und ja.
Und über welchen Zeitraum reden wir dann? Also wann bist du nach Deutschland gekommen?
Juni 2016 genau gekommen. Mhm. Ja, ich denke, Anfang des Jahres war das, also Anfang 2016 kam mir dieses Gefühl.
Okay, und dann dann hat es noch ein paar Monate gedauert und dann. Und was war dein erster Eindruck, als du nach Deutschland gekommen bist? Hattest du schon vorher Berührungspunkte auch mal? Hast du schon irgendwie Deutsch gesprochen oder?
Nee, ich hatte kein Deutsch gesprochen, aber mein Bruder war schon hier.
Mhm. Und der kam dann 2015 oder wann ist er?
Mein Bruder ist zwei Jahre davor, also 2014 ist er gekommen. Okay. Genau. Als ich nach Deutschland gekommen bin, natürlich ist andere Kultur, andere Mentalität, ist Ordnung, auch andere Struktur, aber ein von der sehr positiven Sachen, dass viele Möglichkeiten, viele Optionen, das war ein von meinen Hauptzielen, hier zu kommen, weil es gibt viele Türen, die geöffnet werden, wenn man die sucht.
Wie bist du dann beim DRK gelandet, quasi auch noch als Gesundheitsberater neben dem Job als Chirurg? Ich glaube, haben wir gerade auch schon gesagt, du bist in Brandenburg in der Klinik und arbeitest da als Chirurg. Wie bist du dann noch neben, also ne, ich mache Anführungszeichen, aber nebenbei beim DRK gelandet.
Als ich nach Deutschland gekommen bin, war alles neu für mich, wie wir gesagt haben. Und ich wollte so Organisationen oder Leute suchen, die wir so gemeinsame Ziele, gemeinsame Gedanken haben. Und da ich sehr aktiv mit dem Roten Halbmond war, habe ich gedacht, das Rote Kreuz ist die gleiche Familie. Also ich war eingeladen zu einem Event in Genf über Healthcare in Danger mit der Internationalen Föderation und IKRK. Und da habe ich einen Kollegen vom DRK getroffen und durch Gespräche, übrigens, er war dein Gast in der letzten...
Christoph John.
Er war da. Witzig, und wir haben kurz gesprochen und dann hat er mich eingeladen zu kurzem Treffen und dann haben wir uns getroffen. Seitdem mit dem DRK war ich sehr aktiv und engagiert, habe ich angefangen mit Trainings, Capacity-Building-Aktivitäten zu helfen. Und dann bin
Was genau machst du denn konkret? Also Gesundheitsberater, ich jetzt als Laie stelle mir da, es könnte so alles und nichts sein. Es könnte so Ernährung sein, es könnte aber auch, weiß ich nicht, in dem Bereich Search sein, Katastrophenmanagement, wie geht man dann, also dann damit um? Vielleicht kannst du so ein paar deiner Haupttätigkeiten sagen oder Expertise.
Zum Beispiel, ich helfe beim Training aufbauen, beim Ausbildungen für neue Delegierten, die im internationalen Kontext aktiv werden möchten.
Also die dann ins Ausland gehen,
wie in Ausland,
in
genau.
Krisengebiete zum Beispiel, aber
genau.
Auch sonst. Ja.
Oder ich helfe auch bei Projekte evaluieren oder Assessment oder Brainstorming für Projekte im Gesundheitsbereich, hauptsächlich international. Oder ich helfe anderen Nationalgesellschaften als Vertreter vom DRK in Training vor Ort. Zum Beispiel, ich war letztens in Tunesien, habe ich das kanadische Rote Kreuz unterstützt bei einem Training für das libyschen Roten Halbmond,
okay,
über Epidemievorbereitung. Ich war Vertreter vom DRK, da habe ich das Training unterstützt. Genau, solche Aktivitäten.
Ja, ich finde, wie du es gerade so gesagt hast, das macht nochmal deutlich, was das für ein riesiges familiäres Netzwerk ist, diese ganze Rotkreuz- und Rothalbmond-Welt. Und dann verstehe ich auch, was du vorhin gesagt hast. Wenn du schon über 10 Jahre beim syrisch-arabischen Roten Halbmond warst, dann ist es nah, wenn man sich dann irgendwie ein Engagement sucht, dann zu der Rotkreuz oder Rothalbmond zu gehen in dem Land, in dem man dann halt irgendwie lebt, weil man hoffentlich schon die gute Erfahrung da gemacht hat. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal auf das Thema Healthcare in Danger zu sprechen kommen. Das ist ja schon zum Anfang des Gesprächs gesagt. Was genau ist Healthcare in Danger? Wofür setzt ihr euch ein? Erzähl mal ein bisschen.
Also Healthcare in Danger ist eine Initiative der Internationalen Rotkreuz-Rothalbmond-Bewegung, die thematisiert die Gewalt gegen Patienten, medizinisches Personal, Gesundheitseinrichtungen oder Rettungsfahrzeuge. Es geht darum, um die Sicherheit und die Bereitstellung der unparteiischen und effizienten Gesundheitsversorgung in bewaffneten Konflikten, aber auch in anderen Notsituationen zu verbessern.
Ja.
Also Hauptziel ist, Gewalt gegen Gesundheitsversorgung und ihre Folge in Krisen und Konflikten deutlich zu verringern. Das ist das Hauptziel von der Initiative.
Und das ist leider notwendig, weil ihr seht, dass es dann Anstieg gibt, oder?
Also Gesundheit ist, finde ich, die Grundlage für alles. Wenn Ärzte oder Krankenhäuser oder Rettungswagen nicht geschützt sind, verlieren die Menschen den Zugang für diese Hilfe. Und jeder Eingriff auf das Gesundheitswesen ist Eingriff auf die Menschlichkeit. Gerade in Konflikten, wo die Not am größten ist, darf das nicht passieren.
Ja.
Und ich finde ein Zitat von Schopenhauer sehr auf den Punkt.
Nicht schlecht, Schopenhauer, ja.
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Ja.
Und genau darum geht es bei Healthcare in Danger.
Ja, das hast du sehr schön rausgepickt. Stimmt, ja. Das Schopenhauer-Zitat kann ich mich auch noch erinnern. Aber jetzt nicht unbedingt in dem Kontext, aber es ergibt natürlich total Sinn. Also auch, ich finde auch diese Verbindung, die du gemacht hast zwischen Gesundheit und Menschlichkeit oder Menschenwürde, die kann man auf jeden Fall ziehen. Was würdest du sagen, ist euer Hauptziel mit Healthcare in Danger in dem Kontext?
Also wenn ich das in einem Satz zusammenfasse, kann ich so sagen, dass die Eingriffe auf das Gesundheitswesen deutlich abnehmen oder am besten gar nicht passieren.
Ja.
Und dass die Genfer Konventionen so konsequent respektiert werden Und deswegen sammeln wir Daten, schaffen wir Bewusstsein, sprechen wir politische Entscheidungsträger oder machen wir Dialoge mit Konfliktparteien. Wir wollen, dass die Waffenträger zum Beispiel die Gesundheitsdienste respektieren. Mhm. Wir wollen, dass medizinische Personal und Einrichtungen wirksam vor Gewalt schützen. Mhm. Und dass die Gesundheitsdienste besser darauf vorbereitet sind, die Folgen von Gewalt zu verhindern. Und letztendlich wollen wir auch, dass die Bevölkerung in Konflikt- und Krisenregionen mehr Respekt für die Gesundheitsdienste entwickeln. Ich muss dazu noch sagen, dass dieses Projekt natürlich konzentriert sich auf Konfliktgebieten, aber nicht nur darauf, sondern auch andere Notsituationen, wie die Angriffe, die in den letzten Jahren auf Gesundheitspersonal in Deutschland, Schweden, Norwegen und andere Friedensländer mhm. auch passieren.
Ja, wichtiger Punkt auch. Und wie lange machst du das jetzt schon mit dem Healthcare in Danger, also dass du da quasi Spokesperson von dieser Kampagne bist?
Also ich war ziemlich seit der Beginn der Initiative dabei und ich war damals noch in Syrien. Ich wurde zu dem ersten Event eingeladen und mhm. seitdem bis jetzt bin ich aktiv mit der Initiative, mit verschiedenen Nationalgesellschaften und vertrete ich der Initiative oder der AK oder andere Nationalgesellschaften in Events oder Reden oder Trainings und mache ich Advocacy-Arbeit darüber.
Und ist das rein, also im Rotkreuz, Rot-Halbmond-Kontext oder könnten sich jetzt auch noch außerhalb dessen andere humanitäre Hilfsorganisationen da anschließen? Weil das betrifft ja, wie du ja gesagt hast, alle, die im Gesundheitssystem eigentlich arbeiten.
Genau, das ist eine wichtige Frage. Es gibt viele andere Organisationen, die zusammen mit der Initiative arbeiten, natürlich UN-Organisationen, es gibt Studenten, medizinische Studenten oder NGOs, internationale NGOs, sehr viele Organisationen, die zusammengekommen sind, um diese Initiative zu unterstützen. Aber parallel, es gibt viele auch NGOs, die eigene Initiative mhm. mit ähnlichen Zielen gibt, die durch die Initiative auch unterstützt werden. Mhm. Okay. Also wir arbeiten zusammen, um das gleiche Ziel zu erreichen.
Okay, also das heißt, es ist nicht nur auf quasi unser Movement, sage ich jetzt mal, begrenzt. Und wenn du hast ja gerade schon gesagt, seit 2014 rund dich da engagierst, das sind jetzt über 10 Jahre. Was ist dein Gefühl auch so, wie hat sich das entwickelt? Du hast ja gesagt, Schutz, Respekt. Ist es schlimmer geworden?
Leider mein Gefühl sagt und auch die Statistik sagen, dass das schlimmer geworden.
Kannst du mal eine Statistik nennen oder ein paar Zahlen nennen?
Ich habe letztens gesehen, 2024 wurden 281 humanitäre Helfende getötet und das war nie zuvor so viele humanitären Mitarbeiter attackiert oder getötet wurden und das darf nicht passieren. Ja,
absolut.
Und leider solche Zahlen gibt es mir und meinen Kollegen die Motivation, weiter Advocacy-Arbeit zu machen und mehr uns zu engagieren, um solche Zahlen nie mehr wiederzusehen. Ja. Also diese Zahl zeigt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo nur Reden reicht nicht mehr. Ja, dass wir brauchen konkrete Konsequenzen für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Wir brauchen stärkere Schutzmechanismen direkt vor Ort und mehr politisches Engagement von Staaten. Wir brauchen auch Solidarität. Die Helfenden dürfen in dieser Situation nicht allein gelassen werden. Ja, und das, was wir genau brauchen oder versuchen zu erreichen durch unsere Aktivitäten und unser Engagement.
Was ich mich häufig frage, ist, wer könnte das sanktionieren? Auf dem Papier würden ja die meisten Menschen sagen, klar müssen die Menschen, die anderen helfen, einen besonderen Schutz haben. Die sind ja auch gekennzeichnet, das kennt man ja aus vielen Konflikten. Die haben dann eine Weste mit dem Halbmond drauf an oder ein Rotkreuz und sind ja quasi sichtbar. Und trotzdem passiert das. Was kann das für Konsequenzen geben und welchen Einfluss könnt ihr darauf auch nehmen? Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Hintergrundgespräche mit Konfliktparteien.
Das humanitäre Völkerrecht lebt von deiner Akzeptanz. Ja? Also Konfliktparteien können nicht militärisch gezwungen werden, das nicht zu machen. Deshalb kann man politisch oder diplomatisch unter Druck setzen. Auch aktuell in unseren Zeiten mit viel Social Media, die öffentliche Aufmerksamkeit ist entscheidend. Also wenn die Verstöße sichtbarer werden mhm. oder sind, dann ist schwerer, zu ignorieren. Und das EKRK zum Beispiel führt deshalb Dialogen mit allen Seiten, auch wenn diese Dialoge oft so schwierig oder mühsam sind, aber versucht immer wieder Dialoge mit Konfliktparteien zu machen, um solche Verstöße zu verringern.
Und gibt es da schon irgendwie auch eine Entwicklung?
Ich kann daran erinnern, in Libanon, es gab eine Konfliktregion, wo mehrere Parteien betroffen waren, hat die EKRK die alle Parteien zusammen eingeladen und alle Parteien sind zusammengekommen, haben ein Agreement gemacht, dass Rettungsdienst und die medizinische Personal nicht attackiert werden und ihren Arbeit ohne Verhinderung weiterzumachen.
Mhm. Hat das auch dann gefruchtet? Also hat das dann auch gehalten quasi?
Genau, es war ein Agreement, alle haben unterschrieben und es war sehr erfolgreich.
Okay,
und
super.
Rettungsdienst hat seine Arbeit in Ruhe gemacht.
Ich habe das Gefühl, in den Medien bekommt man häufig eher halt Brüche des Völkerrechts mit, egal jetzt von welchen Konfliktparteien.
Absolut.
Aber ja, das ist schön dann auch mal, deswegen frage ich nach einem positiven Beispiel.
Ja, und deshalb versuche ich immer in meine Reden oder in meine Vorträge positive Beispiele zu nennen, um die Leute zu motivieren, dass unsere Arbeit macht positive. Also es gibt auch positive Ergebnisse, positive Erfahrung, um die Leute, die Staaten zu motivieren, unsere Arbeit zu unterstützen.
Ja, das finde ich voll wichtig, weil ich habe, also um es vielleicht mal manchmal so ein bisschen auch polemisch zu sagen, manchmal habe ich das Gefühl, wofür ist das humanitäre Völkerrecht da, wenn sich sowieso niemand dran hält, jetzt in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass es natürlich nicht so ist, aber manchmal, wenn man dann halt von Kollegen und Kolleginnen, die halt in Konfliktsituationen sich wirklich um das Äußerste der Menschen kümmern und einfach versuchen, Leuten zu helfen und dann dabei ums Leben kommen, dann ist das einfach was, was extrem schlimm ist für mich. Und wenn dann man dann wieder eine Nachricht liest und es schon wieder oder schon irgendwie durch unser Netzwerk wieder mitbekommt, ist ein Kollegen, Kollegin aus dem Rettungsdienst umgekommen, dann kann man manchmal nur den Kopf schütteln. Deswegen ist es total schön, dass du ein positives Beispiel mitgebracht hast. Und zum Abschluss würde ich dich auch noch gerne fragen, weil du hast ja gerade auch schon eine Rede gesagt. Was war so dein wichtigster Punkt von der Rede, die du vor der UN gehalten hast, um den Bogen vielleicht auch nochmal zum Anfang zu schlagen?
Ja, also der wichtigste Punkt war für mich so zu betonen, dass das humanitäre Völkerrecht eine Quelle der Hoffnung ist. Denn wenn es respektiert wird, können Leben gerettet werden. Ebenso habe ich gesagt, dass Gesundheit niemals als Strategie oder Waffe im Konflikt missbraucht werden darf. Und meine zentrale Botschaft von der Rede war, dass wir gemeinsam müssen wir Angriffe auf Gesundheitswesen zu einem absoluten Tabu machen. Mhm. Die Reaktionen von den Delegierten, die die Rede gehört haben, sehr ermutigend. Die sind auf mich zugekommen, die haben auch sich bedankt und ihre Unterstützung gezeigt. Das ist so ein Signal, dass dieses Thema relevant ist aktuell, wichtig für die Staaten und ein international wichtiges Thema, um das hier und da zu betonen, dass wir zusammen stehen können und Gewalt gegen Gesundheitswesen zu verhindern oder nicht mehr zu erlauben.
Und was hast du für Reaktionen aus deinem privaten Umfeld bekommen? Wie familiär zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, das war dieses anderen Menschen zu helfen, ist so ein Wert, der auch in eurer Familie groß war. Was hast du dafür?
Natürlich war ein stolzes Gefühl von der Familie, von Freunden, dass ein von den bekannten Umkreis in so eine Situation gekommen ist oder in so ein Niveau vor dem UN-Generalversammlung über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Sie haben mich alle unterstützt und weiter motiviert, solche Sachen zu machen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hanna, tausend Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich fand es sehr spannend, auch wenn es ja eigentlich eher ein ernstes und auch so ein bisschen bedrückendes Thema ist, wie ich auch schon gesagt habe, aber genau deshalb so wichtig, eben über Initiativen zu sprechen wie Healthcare in Danger, gerade auch im Kontext des Völkerrechts. Und es ist ja, wie ich auch schon gesagt habe, überall in den Medien derzeit. Falls ihr Helfende im Einsatz für Menschen unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne mit einer Spende an das Deutsche Rote Kreuz tun. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch die Website von Healthcare in Danger, wo ihr mehr zur Kampagne erfahrt und Gesichter zu den Geschichten auch so ein bisschen bekommt, vielleicht teilweise die Hanna heute erzählt hat. Wie immer gilt die letzte Frage meinem Gast. Hanna, du beschäftigst dich mit einem, ich habe es gerade schon gesagt, sehr bedrückenden Thema, wenn man da reingeht. Die Zahlen hast du ja auch schon gerade im Gespräch genannt. Und das, obwohl das humanitäre Völkerrecht ja auf dem Papier eigentlich den Schutz von Helfenden garantiert. Was gibt dir dennoch Hoffnung, dass sich die Lage weltweit bessert?
Also Hoffnung geben mir die Menschen, vor allem die junge Generation, die trotz aller Gefahren immer noch helfen wollen. So freiwillige Ärzte, Krankenschwestern oder auch die lokale Gemeinschaften, die trotz aller Schwierigkeiten, Dunkelheiten engagieren. Und genau diesen Moment zeigen mir, dass es gibt immer einen Weg nach vorne und Veränderungen sind möglich.
Sehr schön und vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank, Marius.